Heute geht es um Geduld. Die ich nicht habe. Weshalb ich primär nervös war, mir Zeit zu lassen, um einen kleinen Geduldstest mit euch zu machen. Was mir nämlich deutlich schwerer fällt, als einfach schnell zu machen, was ich normalerweise mache. Um Geduld geht's meistens, okay, aber tatsächlich mache ich das gerade nochmal anders. Um Geduld geht's meistens, wenn ja genau diese Geduld fehlt. Zumindest ist es bei mir so. Ich merke, das Thema Geduld kommt bei mir meistens dann auf, wenn ich mal wieder ungeduldig bin. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der das kennt. Man wird ungeduldig, weil, keine Ahnung, das Kind das Zimmer immer noch nicht aufgeräumt hat. Oder weil die Tram 3 Minuten Verspätung hat. Man im Wartezimmer schon seit 20 Minuten rumsitzt. Oder auch sowas wie, weil mein Gegenüber im Gespräch einfach nicht schnell genug redet, aber man den Punkt, den er machen will, eigentlich schon längst verstanden hat. Naja, oder der Partner nicht fertig wird, man selber aber schon fertig ist und eigentlich längst los müsste. Es soll Leute geben, die das alles gar nicht kennen. Aber ich kenne niemanden von denen, die das nicht kennen. Weil eigentlich weiß man, kennt man so oder so ähnliche Szenen doch ganz gut, wo man sehr, sehr ungeduldig wird, wo man keine Geduld hat. Oft ist es so ein, naja, mir geht's nicht schnell genug. Oder also so, na, mach halt jetzt mal. Und wie geht man dann damit um? Man schnauzt das Kind an, dass es jetzt aber sein Zimmer wirklich mal sauber machen soll oder aufräumen soll. Sonst gibt's irgendein Verbot. Oder man aktualisiert die VBB-App ständig in der Hoffnung, dass die Tram vielleicht ihre 3 Minuten doch nochmal eingeholt hat. Man hängt im Wartezimmer am Handy und liest irgendwelche Nachrichten in irgendeiner Nachrichten-App, die man entweder schon gelesen hat oder die einen überhaupt nicht interessieren. Oder in irgendeinem bei Insta guckt man sich irgendwelche Bilder an, die einen genauso wenig interessieren. Hauptsache, die Zeit geht schneller rum. Oder man fällt seinem Gegenüber ins Wort, weil man ja schon weiß, wo er oder sie drauf hinaus will, um die ganze Sache abzukürzen. Nur um dann zu merken, er meinte doch was anderes. Oder man gibt seinem Partner so schön direkt oder noch besser so richtig schön indirekt zu verstehen, dass doch jetzt so langsam mal Zeit wird, man ja schon fertig ist. Ich denke, ihr kennt es. Geduld und Ungeduld begegnen einem im Prinzip überall. Oft so in einem Miteinander, aber auch bei einem selbst. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, so zum Beispiel sich Veränderungen wünscht. Oder im Alltag, wenn es einem im ganz Alltäglichen an Geduld fehlt. Herr, schenkt mir Geduld, wenn es geht schnell. Wenn es heute um Geduld geht, dann will ich mir mit euch anschauen, letztlich, was man aus der Bibel über Geduld lernen kann. Wo einem Geduld und auch Ungeduld dort begegnen und was das Ganze dann für den Umgang von uns miteinander bedeuten kann. Ganz kleine Auffrischung, warum geht denn überhaupt heute um Geduld? Wir stecken ja mitten in einer Predigtserie und diese Predigtserie, die trägt den Titel Gottes Wirken in deinem Leben. Und wir schauen uns in dieser Predigtserie jede Woche den exakt gleichen Predigttext an. Und zwar sind es auch nur 2 Verse, nämlich aus Galater 5. Ich werde sie gleich auch nochmal vorlesen. In diesen 2 Versen beschreibt Paulus, der das geschrieben hat, eine Frucht, die der Geist Gottes in uns bewirken will oder bewirken kann. Bisschen anders formuliert. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist in dir und eine Sache, die dann geschieht, ist, dass der Heilige Geist geniale Eigenschaften in dir wachsen lässt oder so hervorbringt. Das lese ich gerade nochmal kurz vor. Galater 5, die Verse 22 und 23. Und natürlich habe ich mir genau da keinen Marker reingemacht. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Letzte Woche ging es um Freude und Frieden. Heute geht es um Geduld. Wir werden uns übrigens nicht alle dieser Sachen genau im Detail angucken, weil das leider nicht ganz passt zeitlich. Aber einige davon greifen wir raus. Heute die Geduld. Und wenn der Geist Gottes dein Leben bestimmt, hat es scheinbar zur Folge, dass du und auch dass ich geduldiger werden. Mit dir selbst, mit anderen in deinem Alltag, wenn es um Veränderung geht, mit deinen Kindern im Job, das bewirkt Gottes Geist in dir. Vielleicht habt ihr meine Predigt vor 2 Wochen auch gehört. Da habe ich diese Serie eingeleitet. Und wir haben uns in dieser Predigt den so ein bisschen größeren Zusammenhang der beiden Verse angeguckt. Also was Paulus vorher schreibt und auch ein Teil, was er danach schreibt. Und da habe ich gesagt, dass Gottes Ziel immer das ist, dass er dadurch, dass er dich positiv prägt, auch die ganze Gemeinschaft positiv prägen will. Dadurch, dass er dich verändert, will er auch die Gemeinschaft, in der du bist, verändern. Nämlich dadurch, wie er in dir und durch dich wirkt. Und mir ist aufgefallen, dass ich dazu, glaube ich, noch eine Sache hinterher schieben müsste. Vielleicht habt ihr schon mal diesen wirklich dummen Spruch gehört: Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, könnte man als das Gegenteil davon bezeichnen. Nämlich, wenn jeder an andere denkt, ist an alle gedacht. Und ich glaube, das stimmt auch an sich so in der Theorie, würde ich sagen. Und in der Theorie glaube ich wirklich, dass das was sehr, sehr Schönes ist. Eine Gemeinschaft, in der jeder an den anderen denkt, in der jeder das Wohl des anderen im Blick hat. Und das ist tatsächlich ein Ziel, was Gott mit Gemeinschaft verfolgt. Mit einem Aber. Auch unsere Gemeinschaft hier als Kirche ist eine fehlerhafte Gemeinschaft. Auch hier hat ja nicht jeder so völlig und zu jeder Zeit das Wohl des anderen im Blick. Auch hier ordnet sich nicht jeder ständig in voller Liebe dem anderen unter. Und das ist auch ein Anspruch, den Gott an Gemeinschaft hat. Auch ich leider nicht. Und ich meine es tatsächlich, wenn ich das jetzt sage, gar nicht anklagend, sondern einfach so als Feststellung, weil ich gemerkt habe, naja, vielleicht stimmt dieser Satz nicht, wenn jeder an andere denkt, ist an alle gedacht. Weil wir das nicht perfekt leben, obwohl es eigentlich gut wäre. Und es hat dann halt zur Folge, dass natürlich leider auch hier Leute aus dem Blick geraten, es auch hier Streit gibt, Verletzungen. Und das weiß Gott. Und das wusste er schon immer, dass das auch in Kirche nicht perfekt gelebt wird. Und sein Anspruch ist trotzdem dieser hohe und sehr schöne Anspruch. Und jetzt könnte man ja sogar noch einen Schritt weitergehen und an die vielen Gruppen oder Gemeinschaften denken, außerhalb von Kirche, wo man womöglich sogar der einzige Christ oder die einzige Christin überhaupt ist. Gruppen, die letztlich sogar auch nach anderen Maßstäben funktionieren, wo man natürlich auch irgendwie aufeinander achtet oder auch sogar teilweise das Wohl des anderen im Blick hat, aber das ja nicht in dem biblischen Sinne unbedingt das höchste Ziel ist. Wenn jeder an andere denkt, ist an alle gedacht, ist, glaube ich, mehr ein Ziel, aber eins, was oft der Realität nicht so ganz entspricht. Das wäre stark, wenn wir das so leben würden, aber es ist irgendwie, zumindest wenn ich jetzt an mich denke, echt gar nicht so leicht. Und deswegen habe ich einen besseren Merksatz, der gerade an der Stelle wichtig ist, wo du wahrnimmst, dass Kirche immer auch fehlerhafte Gemeinschaft ist. Wo du vielleicht sogar von anderen Christen und hier in dieser Kirche verletzt wurdest. Folgender: Weil Gott an mich denkt, ist an mich gedacht. Und weil Gott an mich denkt, kann ich an andere denken. Und selbst wenn niemand anderes an mich denkt, und auch das kann selbst in Kirche passieren, selbst dann denkt Gott an mich. Weil Gott an mich denkt, ist an mich gedacht. Das ist übrigens auch die Basis von allem christlichen Handeln, von allem aufopferungsvollen für andere Dasein. Das Wohl des anderen im Blick haben und auch die Basis für diese Frucht, die Gottes Geist in uns bewirkt. Hier geht es nämlich nicht um ein, naja, so ich will liebevoller und fröhlicher und geduldiger werden, weil wenn ich das werde, werden andere Christen mir genau das ja auch geben. Das wäre im Prinzip das, naja, das Karma-Ding so. Ich gebe was Gutes und bekomme dann auch was Gutes zurück. Das verdiene ich ja schließlich quasi. Darum geht es hier tatsächlich nicht. Sondern ich werde durch Gottes Geist liebevoller und fröhlicher und diese ganzen Sachen und darf dadurch meine Umwelt, mein Umfeld positiv prägen. Ich liebe meinen Nächsten, weil Gott mich liebt. Ich bin geduldig, weil Gott mit mir geduldig ist. Gott bewirkt was in mir und dann kann ich, ... Also nicht, wie du mir, so ich dir, oder wie ich dir, so du mir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das ist hier das Prinzip, das ist die Blickrichtung, könnte man sagen. Also zwei Merksätze, die mir wichtig sind, die eigentlich auch nochmal so ein bisschen einleitend zu der Serie sind. Weil Gott an mich denkt, ist an mich gedacht. Und wie Gott mir, so ich dir. So, würde ich sagen, will er unser Miteinander prägen. Und bei all dem auch nochmal die Erinnerung, wenn es passiert, dann ist auch das sein Wirken. Und er bewirkt das alles, diese Frucht, die hier beschrieben wird, mit sehr großer Geduld. Und auch Geduld bewirkt er in uns mit sehr großer Geduld. Und genau darum geht es heute. Ich habe keine richtig klare Struktur, also keine klar benannten drei Punkte oder irgendwie so. Das ist immer gut, wenn man so anfängt. Will mir aber mit euch anschauen, worin Gottes Geduld besteht. Was bedeutet das, dass er geduldig ist? Vor allen Dingen, was bedeutet das für uns? Auch da ist nämlich genau wieder diese Blickrichtung. Wie Gott mir, so ich dir. Oder wie Gott uns, so wir einander. Aber dafür muss man sich erstmal angucken, was hat er denn gemacht? Wie ist er denn? Und diese Geduld, Gottes Geduld, hat in der Bibel verschiedene Merkmale, könnte man sagen. Oder so auch Erscheinungsformen. Ich habe ein bisschen überlegt, womit man das vergleichen könnte. Vielleicht damit, wenn zwei Leute sich lieben, dann gibt es ja nicht nur die eine klare Sache, woran man das jetzt feststellt, wie zum Beispiel, dass sie sich Geschenke machen oder so. Das ist eine Sache davon. Dann erkennt man das aber auch daran, wie sie miteinander umgehen. Oder dass sie körperliche Nähe suchen. Oder dass sie über die Witze des anderen lachen, obwohl die Witze eigentlich gar nicht so lustig sind. Und. Man merkt es also an verschiedenen Sachen. Und so ist es ein bisschen auch mit Gottes Geduld, die sich nicht nur auf so eine einzige Art beschreiben lässt in der Bibel, sondern verschiedene Erscheinungsformen hat. Und in verschiedenen Situationen zeigen sich verschiedene Aspekte von Gottes Geduld. Und ich werde auch heute nur einen Teil davon aufgreifen können, weil ich habe gemerkt in der Vorbereitung, Mann, das ist echt ganz schön viel. Gott ist ganz schön geduldig und das zeigt sich so oft. Deswegen heute eigentlich nur so ein kleiner Einblick da rein. Und vielleicht entdeckst du in der Zukunft beim Bibellesen selber, wie geduldig Gott ist und wie sich das zeigt, wie genial das ist, wie sich das von vorne bis hinten durchzieht in der Bibel. Und dann wirst du auch Sachen entdecken, die ich heute definitiv gar nicht gesagt habe. Einen ganz kleinen Schritt zurück. Überleg mal für dich selbst. Wenn du Gott mit wenigen Eigenschaften beschreiben müsstest, welche wären das? Wenn du Gott so mit, sag mal, mit 3 oder 4 Eigenschaften beschreiben müsstest, welche wären das? War Geduld mit dabei? Oder geduldig sein? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt. Wenn ich jetzt nicht schon 10 Minuten über Geduld geredet hätte, wäre dann Geduld dabei gewesen? Ganz ehrlich, mir ging es zumindest vor einer Woche noch so, ich wusste irgendwie, Gott ist geduldig, aber das war jetzt nicht so, dass mir das direkt präsent war, sondern vielleicht sowas wie gnädig oder groß oder allmächtig oder so Dinge. Und das ist interessant, weil Gott stellt sich immer wieder ganz genau so vor. Immer wieder stellt er sich als geduldig vor. Und ich lese euch dafür auch nochmal kurz einen Vers vor, wo er genau das macht. Und zwar ist es relativ am Anfang in der Bibel, in 2. Mose, das ist das zweite Buch. Und da redet Gott mit Mose und sagt über sich selbst, Jahwe, Jahwe, das ist sozusagen der Eigenname Gottes, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Barmherzig, gnädig, langmütig, was man als geduldig auch nennen könnte, und reich an Güte und Treue. So stellt er sich hier selbst vor. Und mit genau diesen Eigenschaften, die 4, 5 Sachen, die hier jetzt genannt wurden, mit diesen stellt er sich immer und immer wieder vor. In 4. Mose 14, Vers 18, in Nehemia 9, Vers 17, im Psalm 86, Vers 15, 103, Vers 8, 145, Vers 8, Joel 2, Vers 13 und in Jona 4, Vers 2, was wir uns gleich übrigens noch angucken. Immer wieder steht genau das da. Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. Wir haben es hier mit einer göttlichen Kernkompetenz zu tun. Gott ist geduldig. Und bevor wir uns das genauer anschauen, also was das bedeutet und worin sich genau diese Geduld jetzt zeigt, weil erstmal ist es nur eine Aussage, die ja gefüllt werden muss, will ich kurz nochmal über das Gegenteil nachdenken von Geduld, nämlich Ungeduld. Und ich will einfach ein bisschen was von mir erzählen, weil ich merke, ich bin ein echt ungeduldiger Mensch in vielen, vielen Sachen. Mir gehen Dinge wirklich schnell zu langsam. Nicht so sehr sowas wie an der Kasse anstehen oder so, das geht tatsächlich ganz gut. Aber in Gesprächen habe ich oft das Gefühl, ich weiß doch eh schon, worum es geht. Red mal bitte ein bisschen schneller oder komm zum Punkt oder so. Das habe ich echt oft leider. Auch gerade, wenn es um so Planungssachen geht, weil ich da, würde ich sagen, eher schnell denke und schnell vorwärts kommen will und auch einfach fertig werden will oft. Ja, und dann geht es mir einfach nicht schnell genug. Da zeigt sich so richtig klassisch meine Ungeduld. Auch wenn es um fummelige Arbeit geht, so mühsamer Bastelkram. Es ist nicht nur, dass ich da echt schnell so richtig zittrig ungeduldig werde, sondern irgendwie kann ich das auch nicht so gut. Und da werde ich echt rappelig schnell. Und auch wenn es um Veränderungen geht. Zum Beispiel, wenn ich mir wünsche, in einer Eigenschaft oder so oder in einem Merkmal in meinem Leben, dass sich da was verändert oder dass ich da zum Beispiel in einer Eigenschaft wachse. Zum Beispiel in Geduld. Dann geht mir das oft nicht schnell genug. Aber es müsste jetzt nicht das Thema Geduld sein. Es könnte auch irgendwas anderes sein. Dann wünsche ich mir richtig oft, dass Gott das einfach doch jetzt auf der Stelle bewirkt. Da hätten doch alle was von. Dass ich halt auf der Stelle jetzt Erfahrung habe im Pastor sein und nicht erst noch jahrelang dumme Fehler machen müsste. Das käme doch wirklich allen zugute. Warum macht Gott denn nicht? Auch darin zeigt sich meine Ungeduld. Und auch mit anderen, wenn ich das Gefühl habe, Mann, ich sehe doch, denke ich zumindest, ich sehe doch, was für die Person jetzt gut wäre. Warum macht sie das denn nicht? Ist doch klar, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dass das und das dabei rauskommt. Das sieht man doch. Und da ist meine Ungeduld auch noch eng verknüpft mit so einem Hochmut oder einer sogar Selbstgerechtigkeit. Weil ich vergesse, wie sehr ich selbst oft echt dumme Entscheidungen treffe. Meine Ungeduld, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, betrifft dabei schon wieder alle Beziehungen. Das war was, was ich vor 2 Wochen auch gesagt habe. Meine Ungeduld betrifft die Beziehung von mir zu anderen. Ich bin ungeduldig mit anderen. Es betrifft die Beziehung von mir, zu mir. Ich bin ungeduldig mit mir. Und die Beziehung zu Gott, weil ich bin ungeduldig mit ihm. Und ich kann einen aus meiner Sicht irgendwie unperfekten Zustand nicht gut aushalten. Und wäre teilweise sogar sauer darüber. Weil ich vor allen Dingen bei anderen dann sehe, Mann, es war doch klar, dass das jetzt dabei rumkommt. Wenn es um mich selber geht, um Veränderungen bei mir, werde ich dann eher deprimiert. Das löst es dann bei mir aus, die Ungeduld. Weil es mir eben nicht schnell genug geht. Und in all dem bin ich dann auch noch ungeduldig mit Gott. Der müsste doch jetzt mal eingreifen, mal Hände machen, mal was auch immer. Aber Gott ist geduldig. Das ist verrückt irgendwie und vor allen Dingen richtig gut so. Und verrückt ist da auch das richtige Stichwort. Ich will mir nämlich mit euch eine bisschen verrückte Geschichte aus dem Alten Testament angucken. Weil genau diese Geschichte zeigt für mich sehr, sehr gut, was das denn bedeutet, dass Gott geduldig ist. Und wie genial das ist. Und zwar das Buch Jona. Jona ist im Alten Testament ein sogenannter kleiner Prophet, was meines Wissens nichts mit Körpergröße zu tun hat, sondern dass das Buch nur 1,5 Seiten dick ist oder so. Und Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll der Bevölkerung von Ninive sagen, dass Gott sie strafen wird, weil sie gegen ihn gesündigt haben, weil sie böse sind und Gott sich das jetzt wirklich nicht mehr länger mit anschaut. Da steckt übrigens eine wichtige Sache drin. Gottes Geduld bedeutet nicht, dass er nicht auch zornig würde, sondern das ist tatsächlich eine Linie, die sich auch durch die ganze Bibel durchzieht, dass Gott über Sünde von Menschen sehr, sehr zornig wird und diese Sünde auch immer wieder bestraft, so wie er es hier bei diesen Leuten aus Ninive ankündigt. Ninive, ganz kurz zur Einordnung, war eine wirklich große Stadt und zwar die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. die waren im Prinzip damals die Weltmacht. Und diese Assyrer galten als ein unfassbar brutales Volk, was vor allen Dingen bei Überfällen oder Expansionszügen die anderen Völker zu spüren bekam. Und Gott konnte diese Sünde der Assyrer und vor allen Dingen jetzt in dem Fall der Leute aus Ninive so sehr nicht ertragen, dass er plant, diese Menschen zu strafen. Und das soll Jona ankündigen. Ist jetzt nicht so der dankbarste Job, denkt Jona sich auch und flieht deswegen vor dieser Aufgabe und vor Gott in exakt die entgegengesetzte Richtung. Was ein ganz guter Versuch vielleicht war, aber natürlich irgendwie relativ zum Scheitern verurteilt ist. Dann kommt was man aus Jona am meisten wahrscheinlich kennt, Jona und der Wal. Er wird von einem Wal verschluckt und dann einige Tage später ausgespuckt und führt den Auftrag schließlich aus. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt. Weil das, was entscheidend ist, kommt dann. Dann passiert nämlich was Abgefahrenes. Er führt den Auftrag aus und die Einwohner von Ninive glauben ihm. Und ihnen tut das leid, was sie getan haben. Also da wird beschrieben, dass sie Buße tun, ihr Handeln bereuen und sie fasten sogar, verzichten also für eine ganze Zeit auf Essen, alles in der Hoffnung, Gott umzustimmen. Und dann steht da, dass Gott es sah, wie leid ihnen das tut und ihm wiederum es in dem Moment leid tat, dass er ihnen Gericht angedroht hatte. Und er tat es nicht. Damit endet Kapitel 3 von 4. Und jetzt will ich euch dieses letzte Kapitel, Kapitel 4, einfach mal vorlesen. Weil darin zeigt sich so sehr Gottes Herz. Das ist im Programmheft auch abgedruckt. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Jona Kapitel 4. Also der letzte Satz war, Gott bläst das Gericht quasi ab. Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte Jahwe, dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Jona wirft Gott hier vor, dass der geduldig ist. Er wirft ihm diese Kerneigenschaft von ihm vor. Mein Gott, ich wusste doch, dass du ein geduldiger Gott bist. Mir war das so klar, deswegen bin ich doch geflohen vor dir. Was er damit sagen will, ist, mir war klar, dass du mit den Leuten von Ninive, sobald die das bereuen, also ihr Tun bereuen, dass du genauso mit denen verfahren wirst, wie du es tust. Dass du das Gericht dann ablässt. Eigentlich sagt er ihm hier, Gott, hör bitte auf, geduldig zu sein. Straf sie endlich. Ich habe vor einiger Zeit, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, eine Serie geguckt. Ich habe den genauen Titel vergessen. Ich glaube, sie hieß Menschen mit Angst oder Menschen haben Angst oder so. Die ist wirklich sehr empfehlenswert auf Netflix. Und zwar geht es da tatsächlich einfach darum, wie verschiedene Menschen mit verschiedenen Ängsten umgehen und die ist so ein bisschen quatschig gestaltet, aber lohnt sich sehr. Und da gibt es in dieser Serie einen Vater, dessen Tochter drogenabhängig ist. Und die nutzt es, also die wohnt nicht mehr bei ihm und sie nutzt ihn immer wieder aus. Sie wohnt also irgendwie weiter weg, aber so von Zeit zu Zeit meldet sie sich und ist dann so ganz reumütig und sagt dann so, ey, jetzt wird alles anders und ich komme wieder nach Hause. Und immer wenn sie da ist, nutzt sie ihn dann voll aus, klaut Geld und haut wieder ab. Und das passiert quasi immer wieder. Und in einer Szene, nachdem die Tochter ihrem Vater das iPad geklaut hat, nachdem sie wieder reumütig zu Hause war und so und dann wieder abgehauen ist, sagt der sehr korrekte Bruder von ihr, also der Sohn des Vaters, wenn du sie jetzt nicht anzeigst, dann zeige ich sie an. Worauf der Vater ihm erwidert, wenn du sie anzeigst, dann sage ich der Polizei, dass ich ihr das iPad geschenkt habe. Das, was der Bruder in dieser Serie macht, das ist genau das, was Jona Gott vorwirft. Du musst jetzt mal durchgreifen. Das kann doch nicht so weitergehen. Du kannst dich doch nicht so, wie, naja, man könnte vielleicht sogar sagen, benutzen lassen. Nur weil die jetzt mal reumütig sind, straf sie jetzt endlich. Und was macht Gott? Er ist geduldig. Und er gibt den Leuten aus Ninive noch eine weitere Chance. Gott ist der Gott der zweiten und zehnten und zehntausendsten Chance. Und es gilt nicht nur für irgendein fernes Volk von vor tausenden Jahren, sondern es gilt genauso für uns jetzt, heute. Und warum Gott so geduldig ist, das erklärt er seinem kleinen, missmutigen Propheten und damit auch uns. Und zwar war das das, was ich ganz am Ende vorgelesen habe. Er ist so geduldig, weil er uns geschaffen hat, uns großgezogen hat, sich um uns bemüht hat und wir ihm wirklich wertvoll sind. Er macht Jona hier klar, Mann, Jona, dir ist dieser Rizinusstrauch oder diese Rizinusstaude wertvoll, für die du nichts getan hast, die kanntest du nur einen Tag lang überhaupt. Sollten mir da diese Menschen, um die ich mich bemüht habe, die ich großgezogen habe, die ich geschaffen habe, sollten mir die nicht viel, viel wertvoller sein? Sollte ich die nicht verschonen? Wir sind Gott wertvoll. Deswegen ist er so geduldig. Und man kann Jona ja verstehen eigentlich. Er ist sauer, dass Gott dieses schlimmen Assyrer nicht straft. Die hätten das verdient gehabt, auf jeden Fall. Und Gott zeigt hier so sehr sein Herz. Ihm tut es sogar leid, dass er ihnen überhaupt Gericht angedroht hat. Das ist so krass. Stattdessen hält er diesen eigentlich, wie ich finde, wirklich unperfekten Zustand weiter aus. Nämlich einen ganzen Haufen Leute vor sich zu haben, die, wie er sagt, links von rechts nicht unterscheiden können. Wie sollen Leute gute Entscheidungen treffen, die nicht mal links von rechts unterscheiden können? Aber auch diese wirklich bösen Leute aus Ninive sind Menschen, die er geschaffen hat und deswegen ist er geduldig mit ihnen, weil sie ihm wertvoll sind. Und ich glaube, ich bin echt oft so ungeduldig mit anderen, weil ich diesen Wert, den Gott in Menschen sieht, vergesse oder zumindest einfach nicht genauso sehe. Und das heißt nicht, dass man oder dass man anderen, keine Ahnung, nicht in Liebe und Wahrheit und auch Klarheit sagen darf, wenn er oder sie dauerhaft Dinge tut, die Gott schlecht findet. Darum geht es nicht, weil genau das war ja Jonas Aufgabe, genau das zu tun. Mir geht es um das, was danach kommt. Wie viel Geduld habe ich danach mit Leuten? Habe ich die Geduld, Menschen zu begleiten, ihnen eine Chance zu geben, auch mehr als eine? Kann ich so geduldig sein mit Leuten und mit Menschen, wie Gott geduldig ist mit Menschen und mit mir? Gott hat dich und mich geschaffen, großgezogen und er bemüht sich um uns. Er ist nicht gegen uns, sondern für uns, für dich und mich. Ja, er findet es wirklich zu 100% schlecht, wenn wir sündigen. Aber er sehnt sich danach, dass wir als Menschen ein Leben in Fülle leben, und zwar in seiner Fülle. Geprägt durch seinen Geist in uns. Und genau darin will er dich und mich wachsen lassen. Und hat dabei so viel Geduld, das ist abgefahren. Und ich hänge immer wieder da, dass ich merke, eigentlich kann ich Jona verstehen. Weil es ist doch ein bisschen billig, einfach zu sagen, so gut, dann strafe ich die nicht. Das wäre ein bisschen so, wie wenn ein Angeklagter, der nachweislich, ich sage jetzt einfach mal, einen Mord begangen hat, sehr reumütig und das auch ehrlich reumütig vorm Richter sitzt und der Richter dann sagen würde, ja, ich sehe, wie leid dir das tut. Ich glaube dir, du bist freigesprochen. Da wird doch jeder von uns sagen, hey, es ist wirklich gut, dass ihm das leid tut, aber das geht nicht. Der kann jetzt nicht einfach freigesprochen werden. Es muss, und da ist tatsächlich Sühne das richtige Wort, es muss doch jetzt Sühne geschehen. Es muss eine Strafe geben, die dieser Tat angemessen ist. Völlig unabhängig davon, ob ihm oder ihr oder wem auch immer das jetzt leid tut oder nicht. Und das stimmt tatsächlich. Das stimmt, das muss es. Und da gibt es eine ganz, ganz entscheidende Bibelstelle, die erklärt, wie das, ich sag mal, trotzdem funktioniert hier. Die Gottes große Geduld auch wieder erklärt. Die erklärt, warum Gott unperfekte Zustände so geduldig aushält. Und warum er so viel Geduld mit dir und mir hat. Auch da, wo ich selbst ungeduldig bin. Und das steht im Römerbrief in Kapitel 3. Das ist ein Vers, den ich weiß zumindest von mir, dass ich den immer mal wieder schon mal vorgelesen habe. Jetzt auch nochmal. Und zwar Vers 25, Römer 3, Vers 25. Ihn, Jesus, hat Gott zu einer Stätte für Sühne gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott übrigens auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Ich finde den immer ein bisschen kompliziert formuliert, den Vers. Auf die Jona-Geschichte bezogen bedeutet das, was hier gerade stand. Gott hat das verdiente Gericht für Ninive abgeblasen, weil er schon vor Augen hatte, wie Jesus, sein eigener Sohn, diese ganze angehäufte Schuld auf sich nehmen wird. Jesus hat die Strafe für Ninive abgesessen, wenn man so will. Jesus hat die Strafe von uns abgesessen. Das, wo ein Richter einfach nicht einfach einen Freispruch aussprechen kann, sondern wo es eine Strafe geben muss, bei aller Reue. Da ist Jesus der das auf sich genommen hat. Die Frage, die sich nach diesem Vers eigentlich nur noch stellt, ist, kann ich das annehmen? Glaube ich das? Dass Jesus das auf sich genommen hat? Glaube ich das, dass Gott geduldig mit mir ist, weil, ja, wegen Jesus? Und es ist auch ein bisschen abgefahren, wie wir jetzt vom bisschen Nachdenken über Geduld und Ungeduld plötzlich bei Kategorien wie Sühne, Schuld, Sünde und Strafe gelandet sind. Aber das ist tatsächlich die Größe und die Kategorie, in der sich Gottes große Geduld zeigt. Es auszuhalten, dass Menschen sündigen. Es auszuhalten, dass Menschen nichts von ihm wissen wollen, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen. Und was das für Gott bedeutet, ist eigentlich jemand den Mittelfinger ins Gesicht strecken. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen derb vielleicht, aber eigentlich ist das, was Sünde ist. Gott, ich will mein eigenes Ding machen. Du bist mir egal. Er hält es aus, weil Jesus für diese Schuld gestorben ist. Und es gilt jetzt, und es galt sogar, so abgefahren es klingt, es galt sogar, bevor Jesus als Mensch auf die Erde kam. So verrückt es vielleicht auch klingt. Gottes Fähigkeit, einen unperfekten Zustand auszuhalten, ist was sehr Entscheidendes. Weil es sehr viel damit zu tun hat, wie wir untereinander geduldig sein sollen. Bei Geduld geht es auch um Dinge wie nicht aufbrausend zornig werden zum Beispiel. Das ist auch eine Linie, hat ja eben schon gesagt, die sich durch die ganze Bibel zieht. Auch das bedeutet Geduld. Aber gerade die Fähigkeit, einen nicht perfekten Zustand auszuhalten, zeugt von großer Geduld. Und das ist das, wozu wir im Prinzip auch aufgefordert sind. Und wie? Auf freudig aktive Weise. Da komme ich jetzt gleich zu noch. Einen unperfekten Zustand aushalten. Da musste ich, als ich das aufgeschrieben habe, direkt an eine Szene denken oder Situation von vor ein paar Jahren. Wir waren mit einigen Freunden Kaffee trinken bei einem anderen Freund und saßen alle so rum um den Kaffeetisch auch, und zwar so ganz viel schönes Porzellan aufgebaut. Und von einem lief der kleine Sohn die ganze Zeit wild dazwischendurch und kam alle paar Sekunden im Prinzip diesem Kaffeetisch mit all diesen schönen Sachen, die da drauf standen, aber sowas von nahe. Ich konnte es nicht aushalten. Und man hat es so richtig gemerkt, also ich habe so gemerkt, ich wurde so richtig so, konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Und es ging aber auch ein paar anderen Leuten noch so. Das war irgendwie schön zu merken, inklusive des Gastgebers, der dann irgendwann auch meine Ansage gemacht hat, was aus meiner Sicht sehr gut war. Das war für mich der Inbegriff von einem unperfekten Zustand nicht aushalten können. Weil meines Erachtens war ja völlig klar, wie das Ganze ausgehen wird. Wenn ihm jetzt nicht mal jemand was sagt, wird er gleich diesen Tisch oder zumindest ein paar Tassen umstoßen. Es ist so krass, wenn man sich das mal vor Augen hält, was es für Gott bedeuten muss, einen unperfekten Zustand auszuhalten. Und zwar über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, bis Jesus kam. Ja, aber irgendwie auch jetzt noch. Auch jetzt hält er es aus, dass Menschen nicht an ihn glauben. Dass Menschen ohne Jesus zu kennen sterben und damit für immer verloren sind. Wie sehr muss dabei Gottes Vaterherz bluten? Aber auch dann, wenn die zu ihm gehören, die er so lieb hat, wenn seine Kinder, Christen, ihr Leben nicht voll von Gottes Geist bestimmen lassen, sondern wir ja auch immer und immer wieder, keine Ahnung, Extraschleifen drehen, würde ich es mal nennen. So wie ich, wenn es um Geduld geht. Auch das hält er geduldig aus, weil du und ich ihm so wertvoll sind. Und er ist so ein geduldiger Veränderer. Und manchmal ist Gottes Wirken ja wirklich so, das ging jetzt schnell. Aber gerade wenn es so um Herzensveränderung geht, ist das, zumindest habe ich bisher die Erfahrung gemacht, vielleicht geht euch das anders, aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass er sich dafür irgendwie wirklich lange Zeit nimmt. Und womit er ja dann auch eigentlich erst fertig ist, exakt in dem Moment, wenn wir vor ihm stehen. So groß ist seine Geduld. Und die wünscht er sich von uns, im Miteinander, auch mit dir selbst, auch und gerade da, wo du und ich nicht alles verstehen, wo man nicht versteht, warum Gott das und das tut oder vor allen Dingen vielleicht auch, warum er bestimmte Sachen nicht tut. Es ist eine Form von Geduld, dann zu sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich gerade nicht verstehe, was du tust. Und sogar dann, wenn mein Verstand mir womöglich sogar was anderes sagt. Denn auch darin steckt dieses einen irgendwie unperfekten Zustand, zumindest aus unserer Sicht, einen irgendwie unperfekten Zustand auszuhalten, nämlich nicht alles verstehen zu können. Nicht alles wissen zu können. Es auch im Miteinander auszuhalten, dass natürlich auch mein Gegenüber nicht perfekt ist. Bis zu dem Tag, wenn wir für immer bei Gott sind, dann hat sich's erledigt. Und da als letzte Frage, wie sollen wir bis dahin leben? Ich würde sagen, unter anderem geduldig. Und zwar vorfreudig, vorbereitend, geduldig. Was meine ich damit? Ich war vor, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahren müsste es gewesen sein, auf einer sehr, sehr schönen Hochzeit. Und zwar von Solli und Stefan, die ja auch hier bei mittendrin sind. Die haben in Nordhessen auf einem Hof gefeiert. Und ich kam so ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 2 Stunden vor der Trauung da an. Und es war irgendwie sehr schön, weil der Hof war so recht weitläufig und überall wuselten Leute rum und waren irgendwas am Vorbereiten. Also man kennt es ja, von Hochzeit gibt es wirklich viel zu tun. Es musste der Hochzeitstraktor geschmückt werden. Es wurden noch Bänke aufgebaut, noch dekoriert, so diese üblichen Sachen. Aber eine Sache fand ich wirklich bemerkenswert, das ist mir echt aufgefallen und es geht mir manchmal immer noch nach. Auf mich wirkten die Leute, die da alle am Rumrödeln waren, echt entspannt und vorfreudig. Wahrscheinlich würden, vielleicht würden Solli und Stefan aus ihrer Perspektive was anderes beschreiben, aber für mich war das so, ich kam da hin und Leute nahmen sich plötzlich Zeit und haben mir so richtig freundlich Hallo gesagt und man hatte so voll viele Gespräche und nebenher wurde die ganze Zeit auch vorbereitet und aufgebaut und es gab ja wirklich was zu tun und es war auch klar, wenn die Trauung, also es muss ja auch fertig werden. So. Aber irgendwie war es so vorfreudig vorbereitend. Das war das, was ich eben damit meinte. Und ich glaube, das passt zu unserem Leben ganz gut. Die Vorbereitungen steuerten auf ein klares Ziel hin. Ich glaube, 14 Uhr. Um 14 Uhr musste die Trauung beginnen. Und die Feier danach ja auch. So wie auch unser Leben auf ein klares Ziel hinsteuert, würde ich sagen. Und das ist aus biblischer Sicht für immer bei Gott sein. Wie genau das aussehen wird und was dann sein wird, kann ich nicht sagen. Nicht genau, zum Glück. Aber irgendwann, und das ist völlig klar, wird das Leben hier enden. Was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen jetzt so voller Verbissenheit und Anspannung und also ich muss jetzt schnell versuchen, alles so aus meiner Kraft in den Griff zu kriegen, voller Tempo und mich zur besten Version meiner selbst umgestalten. Viel Spaß dabei. Aus Gottes Sicht funktioniert das so nicht. Er will in dir und mir am Werk sein und er will uns auch umgestalten, diese Frucht in uns hervorbringen. Aber lass ihn mal arbeiten. In seinem Tempo, weil Gott weiß, was gut für uns ist. Unser Leben darf von was anderem geprägt sein, nämlich von einer vorfreudig vorbereitenden Geduld. Vorfreude auf das, was kommt, wie bei einer Hochzeit. Vorbereitend, weil es durchaus Dinge gibt, die wir tun können. Ich kann mich auch nach Veränderung ausstrecken, tatsächlich. Ich habe das auch vor 2 Wochen schon gesagt. Also sowas wie in einer christlichen Gemeinschaft sein oder beten oder auch in der Bibel lesen, in Gottes Wort lesen, das hilft auf jeden Fall. Das ist im Prinzip Vorbereitung auf das, was kommt. Auch das Schöne, was Gott geschaffen hat, zu genießen, ist im Prinzip eine Vorbereitung. Und ihm im Schweren trotzdem zu vertrauen und zu danken, auch das ist Vorbereitung. Und in all dem geduldig sein. Weil das, was kommt, noch nicht da ist. Weil Veränderungen manchmal echt lange dauern. Und vor allem, weil Gott mit uns auch geduldig ist. Lasst uns lernen, so geduldig miteinander zu sein, wie Gott mit uns geduldig ist. Und lasst uns lernen, wie das aussehen kann im Miteinander. Lasst uns lernen, wie man über Sünde reden kann, sie ansprechen kann und gleichzeitig geduldig mit sich selbst und vor allem auch mit anderen sein kann. Aber lasst uns dabei auch nicht vergessen, wie groß Gottes geduldige Gnade mit uns ist. Er ist geduldig und das kommt uns zugute. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, und für genau diese Geduld will ich dir danken. Und es dauert wahrscheinlich noch so lange, bis wir die in ihrer ganzen Dimension oder in allen Dimensionen fassen können, was das bedeutet, dass du geduldig bist. Es war ja irgendwie jetzt auch nur ein Bruchteil. Und auch da danke ich dir, dass auch darin deine Geduld steckt, dass du dir Zeit mit uns nimmst, dass du dir auch Zeit für Veränderungen nimmst. Und gleichzeitig wünschst du dir, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass diese Frucht, um die es in Galater 5 geht, in uns wächst. Und da danke ich dir, dass du weiter hier wirken wirst, in unserem Leben, in dieser Kirche. Lehre uns darin, uns auch gegenseitig zu ermutigen und auch zu motivieren, nah bei dir zu bleiben, weil das ist dein Ziel. Danke für deine Geduld. Amen.